Ja, ihr Lieben, ich bin sehr froh und Gott dankbar, einerseits für diese wunderbare, schöne Gelegenheit und Möglichkeit, hier mit so vielen Geschwistern zu diesem Eheseminar zu kommen und dabei zu sein und in dieser Gemeinschaft Gottes Wort zu hören. Auf der anderen Seite trieb mich letzte Zeit schon eine Sorge umher. Eine Sorge, die ich oft ins Gebet brachte, weil ich wusste, ich werde hier stehen müssen und ich bin nicht besonders geübt im Thema oder in der Ansprache bezüglich Familie, bezüglich Eheverhältnissen, bezüglich Kindererziehung. Irgendwie sehe ich das als einen Mangel, den wir in den Gemeinden haben. Und natürlich fehlt uns auch die Übung. Und ich denke, den anderen Brüdern geht es wahrscheinlich gleich oder ähnlich. Nichtsdestotrotz habe ich dafür gebetet und ich denke, wir alle haben dafür gebetet und vertrauen auf die Leitung Gottes und hoffen und erwarten, dass der Heilige Geist uns leiten wird. Ich denke, es wäre vielleicht richtig an erster Stelle, dass ich mich mit euch ein wenig anfreunde, indem ich ein bisschen über mich erzähle. Ich denke, viele kennen mich persönlich und die meisten von euch kenne ich auch, die allermeisten. Aber nichtsdestotrotz will ich ein bisschen was zu meiner Person sagen. Und zwar ist das so, dass ich inzwischen erst 44 bin und fühle mich relativ noch jung, dadurch, dass ich viel mit der Jugend zu tun habe, hält sie mich auch jung, das ist auch gut so, freut mich. Was unser Eheleben betrifft, ist es so, wir haben am 1. Juli 2000 haben wir geheiratet. Also nächsten Sommer wird es 20 Jahre sein, wo wir verheiratet sind. Gott schenkte uns zwei Kinder, die im Grunde genommen schon erwachsen sind, 17 und 15. Und wir sind Gott sehr dankbar für die wunderbaren Verhältnisse, wie Gott uns geführt hat durch unser Leben, durch unser Eheleben. Ich denke, wie jeder von euch, so haben auch wir viele Meilensteine durchleben, durchwandeln müssen, viele Punkte unseres Lebens kennenlernen, uns selbst erörtern, bleibt niemand erspart und auch verstehen müssen, wie die Ehe funktioniert, dadurch auch lernen können, was gut ist, wo es fördernd für uns ist und was nicht. Und ich denke, Gott schenkt uns gewisse Schwierigkeiten in unser Leben hinein, immer mit einer gewissen Absicht. Die Schwierigkeiten sollen uns entweder enger zu ihm führen oder enger zueinander führen. Und deswegen lässt er gewisse Sachen in unser Leben zu. Sachen, die uns ins Gebet treiben, die uns irgendwie dazu anleiten, dass wir uns an ihm fester klammern oder zueinander näher kommen und aneinander geschmiedet werden. Gott wollte, dass wir Menschen wissen, verstehen und begreifen, wer Gott ist, wie Gott ist und wie unser Verhältnis zu ihm sein soll. Deswegen werden uns auf den ersten Seiten der Bibel gewisse Grundsätze gezeigt in Bezug auf die Erschaffung der Welt, in Bezug auf die Erschaffung der Menschen und der Verhältnisse zwischen den Menschen und dem Verhältnis zu Gott. Und wisst ihr, ihr Lieben, als Gott die beiden Menschen zusammen führte, als er sie schuf. Und damit die Ehe stiftete, wurden diese Verhältnisse in der Ehe zu den höchstmöglichen, zu dem Gipfel der möglichen Verhältnisse, die es in dieser Welt zwischen zwei Menschen geben kann. Jedoch wissen wir, dass das, was Gott im Alten Testament machte oder uns beschrieben ist, weist sehr oft auf etwas weit Höheres und weit Bedeutenderes im Neuen Testament hin. Wenn wir auf den Text der Gründung der Ehe im Alten Testament schauen, den wir eben zur Einleitung gelesen haben, aus 2. Mose, dann stellen wir fest, dass diese Aussage im Neuen Testament zwei weitere Male zitiert bzw. gebraucht wird. Lasst uns 1. Mose aufschlagen, Kapitel 2, und wir lesen nochmal das, was wir schon gelesen haben, hier vom 21. Vers, 1. Mose 2, Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen kommen, und er schlief ein, und er nahm seiner Rippe eine und schloss die Städte mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin heißen, darum, dass sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und das Weib, und sie schämten sich nicht. Dieser 24. Vers: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hangen, und sie werden ein Fleisch sein, wird im Neuen Testament zwei weitere Male gebraucht. Einmal in dem Zusammenhang, als Jesus den Pharisäern erklärt, dass eine Ehescheidung Gott nicht wohlgefällig ist, sondern von Anfang an es so gedacht worden ist. Und ein zweiteres Mal gebraucht es Apostel Paulus in Epheser 5, wo er die Verhältnisse der Gemeinde zu Christus im Vergleich zwischen Mann und Frau darstellt. Auf diesem Vergleich in Epheser wollen wir heute ein wenig näher eingehen oder besser gesagt stehen bleiben. Ich möchte mit der Hilfe des Herrn heute über das Thema sprechen: der gegenseitige Umgang. Der gegenseitige Umgang. Zur Einführung lasst uns das in Epheser nochmal lesen. Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5, und wir lesen hier vom 28. Vers. Also sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigene Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigen Fleisch gehasst, sondern er nährt es und pflegt sein, gleich wie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind die Glieder seines Leibes von einem Fleisch und von seinem Gebein. Und deswillen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau anhangen, und werden die zwei ein Fleisch sein. Und weiter, ihr Lieben, bringt Paulus ganz, ganz wichtige Gedanken zum Ausdruck. Vers 32. Das Geheimnis ist groß, ich sage aber von Christo und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja, ein jeglicher hab lieb seine Frau als sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Die Rede hier, ihr Lieben, ist
über die gegenseitige Verhältnisse beziehungsweise über den Umgang miteinander. Die Frau unterordne sich, der Mann liebe und so weiter. Und dann sagt Paulus zu all diesem, das Geheimnis ist groß. Ich sage von Christus und der Gemeinde. Apostel Paulus redet hier über ein Geheimnis, das sich hinter dem ganzen Verhältnis und zwischen diesem Vergleich verbirgt. Das Wort Geheimnis, ihr Lieben, wird in Gottes Wort mehrfach gebraucht oder benutzt. Im 1. Timotheus 3, Vers 16 heißt es so, und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Gottes Wort sagt, dass es etwas gibt, was ein Geheimnis darstellt. Was sind göttliche Geheimnisse? Das sind besondere Wahrheiten, die unseren menschlichen Verstand weit übersteigen. Sie bilden den Gipfel göttlicher Weisheit und sie bilden das höchste Maß seiner Planungen und seiner weisen Handlungen und Entscheidungen. Und in diese Geheimnisse Gottes dürfen wir einen geringen Einblick gewinnen. Mit unserem menschlichen Verstand sind wir nicht in der Lage, die Geheimnisse Gottes zu erörtern, zu verstehen, zu begreifen. Wir können mit unserem menschlichen Verstand nicht verstehen, wie Gott Mensch wurde. Wir können es nicht verstehen. Und Paulus sagt, und kündlich groß ist dieses Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch. Gott wurde Mensch. Wie wurde Gott Mensch? Durch eine Jungfrau geboren. Wie wurde Gott der allmächtige Mensch? Stellt euch vor, zwei völlig unterschiedliche Substanzen. Gott, der Schöpfer ist, dem alles untertan ist, und der Mensch, der das Geschöpf ist, der nichtig und vergänglich ist. Diese beiden wurden zusammengefügt, zusammengeführt zu einer Einheit. Und zwar nicht, dass zur Hälfte Gott und zur Hälfte Mensch Jesus war, sondern dass er gleichzeitig Mensch und Gott geworden ist. Wir merken, und im Hintergrund behalten wir den Gedanken der Zusammenführung. Gott führt zwei Menschen zusammen und Paulus stellt diesen Vergleich hier dar. Es ist für uns Menschen unbegreiflich und unser natürlicher Verstand kann diese Geheimnisse einfach so nicht ergründen. Es ist unmöglich, sie zu beschreiben. Es ist unmöglich, mit menschlichen Zungen das Ganze zu erklären, wie Gott Mensch wurde. Und wie Gott und Mensch zusammengeführt wurden zu einer Einheit. Und unser Verstand kann es nicht fassen, weil es ein göttliches Geheimnis ist. Ein weiteres Geheimnis wird uns in 1. Kolosser Kapitel 1, Vers 24 bis 27 weitergegeben. Und zwar, dort wird ein weiteres Geheimnis beschrieben. Unser geistliches Leben, es gehört auch zu einem Geheimnis, das durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Und zwar, wenn Jesus Christus als Gott in unserem menschlichen Herzen wohnen kann. Wir lesen Kolosser 1, Vers 24 so, nun freue ich mich an meinem Leiden, dass ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was noch mangelt an Trübsal in Christo, für seinen Leib, welcher ist die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin nach dem göttlichen Predigtamt, das mir gegeben ist unter euch, dass ich das Wort redlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von der Welt her und von den Zeiten her. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott gewollt hat kundtun, welcher da sei der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden. Welches ist Christus in euch, der da die Hoffnung der Herrlichkeit ist? Das Geheimnis ist Christus in uns. Und auch dieses Geheimnis können wir nicht erklären. Wie kann Gott, wie kann Christus in unserem Herzen wohnen? Wie kann ein allmächtiger Gott in das menschliche Herz kommen, der durch das ganze All und die ganze Welt füllt? Ein Geheimnis. Christus in uns ist auch ein Geheimnis, noch ein Geheimnis. Epheser 3, Vers 3 bis 6. Dieses Geheimnis beschreibt, dass die Heiden Erben der Gottseligkeit und der Herrlichkeit werden können. Hier heißt es in Epheser 3, Vers 3 bis 6 so: Dass mir ist kund geworden dieses Geheimnis durch Offenbarung, wo ich droben aufs Kürzeste geschrieben habe, daran ihr, so ihr es leset, merken könnt mein Verständnis des Geheimnisses Christi, welches nicht kundgetan ist in den vorigen Zeiten den Menschenkindern, wie es nun offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben seien und mit eingeleibt und Mitgenossen seiner Verheißung in Christus durch das Evangelium. Paulus hat den Auftrag von Gott bekommen, das Geheimnis zu erklären und zu predigen, dass die Heiden mit eingeleibt und Erben der Herrlichkeit und der Verheißung des Evangeliums werden soll. Ein Geheimnis. Die Juden dürften, wenn wir uns das vorstellen, die Juden dürften nicht mal an einem Tisch mit den Heiden essen. Und nun werden sie Erben der Herrlichkeit. Unverständlich, ein Geheimnis. Das sind einige Beispiele, die uns zeigen, dass es solche bestimmte Kategorien gibt. Kategorien göttlicher Handlungen, die zu den Geheimnissen Gottes zählen und dargestellt werden. Göttliche Geheimnisse, ihr Lieben, sind somit besondere Teile göttlicher Handlungen, die den Gipfel seiner Weisheit, die den Gipfel seiner Kreativität darstellen. Das sind besondere und hohe und komplizierte Taten und Handlungen Gottes in Bezug auf uns Menschen, die in uns besondere Bewunderung hervorheben, wenn wir diese Geheimnisse betrachten oder hineinschauen können. Das sind besonders hohe und weitreichende Entscheidungen Gottes über uns Menschen, welche die besondere Kraft, Weisheit und die Tiefe seiner Liebe besonders hervorgehoben haben. Und nun, ihr Lieben, zu solchen Geheimnissen, in den gleichen Rang dieser göttlichen Geheimnisse, fügt Paulus das Geheimnis der Verhältnisse und den gegenseitigen Umgang in einer Ehe hinzu. Und er sagt, das Geheimnis ist groß über das, was er in Epheser 5 redet. Ich sage von Christo und der Gemeinde und zieht hier diesen wunderbaren Vergleich, den wir jetzt auch näher eingehen und betrachten wollen. Es ist sehr interessant. Lasst uns nochmal Epheser 5, Vers 28 aufschlagen. gibt verschiedene Übersetzungen, die das hier zum Ausdruck bringen. Das heißt hier, um des Willen wird ein Mensch verlassen Vater und Mutter und seiner Frau anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Und dann kommt der Vers 32, das Geheimnis ist groß. Ich sage aber von Christo und der Gemeinde. Was ist das Geheimnis hierin? Das Geheimnis ist groß, sagt Paulus. Grundsätzlich, ich habe es nachgeprüft, grundsätzlich gibt es zweimal diesen erwähnten Zusammenhang. Das Geheimnis ist groß und kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch. Alle anderen Mal in der Bibel redet es die Bibel über ein Geheimnis. Aber diese beiden Geheimnisse, die stellen einen wunderbaren Vergleich dar. Das kündlich große Geheimnis besteht darin, dass Gott Mensch wurde und zusammengefügt mit dem Mensch wurde zu einer Einheit. Dieses große Geheimnis besteht darin, ihr Lieben, dass zwei völlig unterschiedliche Menschen, eine Frau und ein Mann, kommend aus völlig verschiedenen Verhältnissen, aus ganz anderen Charaktereigenschaften, zusammengefügt werden zu einer Einheit. Zu einem. Und das Geheimnis besteht also darin und offenbart uns, dass zwei völlig unterschiedliche, radikal unterschiedliche Substanzen zusammengeführt werden zu einer untrennbaren Einheit, zu einer Ganzheit. So wie Jesus Christus mit Gott verbunden worden ist. Wie ich schon gesagt habe, ist das hier genau dieser Punkt, der diese Handlung Gottes ein besonderes Maß an Kreativität und Weisheit hervorgerufen hat. Das ist der Gipfel dessen, was Gott für den Mensch gemacht oder getan hat. In seiner unendlichen Weisheit findet Gott eine Möglichkeit, wie er zwei völlig unterschiedliche Menschen zu einer Einheit zusammenfügt, dabei sie so vereint, dass sie eine Ganzheit, einen Leib darstellen. Im ersten Fall, 1. Timotheus 3, Vers 16, haben wir gesehen, dass Gott durch Jesus Christus Mensch wird. Er verbindet sich mit einer völlig unterschiedlichen Substanz und er wird Mensch und Gott gleichzeitig. Im zweiten Fall sehen wir das in der Ehe. Jesus machte es, damit er sich mit der menschlichen Natur, mit der menschlichen Familie verbindet. Das ist dieses kündlich große Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch. Verbunden mit der menschlichen Natur wird er einer von uns. Und er kann das spüren, erleben und verstehen, wie wir fühlen, erleben und verstehen. Und hier ist der Vergleich. Wenn eine Ehe eins ist, dann sind sie eins. Die können fühlen, spüren und verstehen, was den anderen bewegt. Verbunden mit der menschlichen Natur wird er einer von uns. Und dieses erste Geheimnis, das macht ein weiteres Geheimnis möglich, das wir auch schon gelesen und angesprochen haben, dass Gott in unserem Herzen wohnen kann. Mittels der Aufopferung, die er gebracht hat und am Kreuze gestorben ist, machte er es möglich, dass Gott unser Herz füllt. Ein weiteres Geheimnis. Und solche Menschen, in deren Herzen Gott wohnt, die bilden seine Gemeinde. Und dann kommt das drauf an, wie der gegenseitige Umgang ist. Das, was unser Thema ist. Die Verbindung mit Christus. Und Paulus sagt, das Geheimnis ist groß. Ich rede hier von Christus und der Gemeinde. Und er bindet es hier in Epheser so eng zusammen, dass man manchmal sich fragt, redet er hier von Frau und Mann oder Christus und der Gemeinde? Ein 100%iger direkter Vergleich. Das höchste Ziel jetzt und das Wichtigste für die Gemeinde ist nun, mit Christus, dem Haupt, verbunden zu bleiben. Und diese gegenseitige Interessen bzw. Verhältnisse und den Umgang bis zu seinem Wiederkommen gerecht zu pflegen. Und hier sind wir genau auf dem Punkt, den Paulus in diesem Geheimnis anspricht. Es geht hier um den gegenseitigen Umgang zwischen Christus und der Gemeinde im Vergleich mit dem Umgang zwischen Frau und Mann. Bis zum Ende der Tage eine Ganzheit, eine Einheit zu bleiben. Wenn wir auf Christus schauen und den Umgang mit seiner Gemeinde als Braut, dann können wir das als Beispiel für den gegenseitigen Umgang zwischen uns Eheleuten betrachten. Wir können besser und richtig die Natur der gottgewollten Eheverhältnisse begreifen und erkennen. Und das ist, was dieses Geheimnis uns hier offenbaren oder zeigen will. Paulus führt uns regelrecht in die Offenbarungen Gottes hinein und sagt, ihr Lieben, das ist ein Geheimnis. Und einen Einblick darein hat nur der, der es mit dem Herzen versteht. In diesem Zusammenhang wollen wir im Folgenden auf einige Punkte eingehen und betrachten, unter denen die Umstände des gegenseitigen Verhaltens richtig sind, beziehungsweise die uns zeigen, wie wir miteinander umzugehen haben, damit unser Verhältnis zwischen Frau und Mann dauerhaft gesund besteht bis zum Ende unserer Tage, wie das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde gesund erhalten werden soll durch alle Widerwärtigkeiten dieser Welt bis zum Wiederkommen Christi. Punkt Nummer eins ist Hingabe und Annahme. Hingabe und Annahme. Die erste und die wichtigste Eigenschaft in der Ehe ist das absolute und die absolute gegenseitige Hingabe und Annahme der Ehepartner. Wir denken noch an 1. Mose 2, Vers 23. Wir haben es zweimal gelesen schon. Und da heißt es, als Gott den Menschen einen Schlaf schenkte oder ihm schlafen ließ und machte daraus aus der Rippe eine Frau und führt dann diese Frau zu ihm zu. Und Adam sieht zum ersten Mal im Leben seine Frau. Wisst ihr, wie er reagiert? Er sagt so, da sprach Adam, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin heißen, darum, dass sie von Manne genommen ist. Die russische Übersetzung sagt es klarer. Будет моей женою. Sie wird meine Frau. heißen, weil sie von mir genommen ist. Das war die Reaktion. Adam merkte, dass sie hier ein untrennbarer Teil von ihm ist. Sie ist Fleisch und Bein von ihm. Das ist meins, sagt er. Das ist, was mir gehört. Das ist jemand, mit dem ich untrennbar verbunden bin. In erster Linie gibt er sich ihr hin. Er anerkennt es und sagt, sie ist meins. Also, sie ist meins, ich gebe mich ihr hin. Und gleichzeitig nimmt er sie an, als etwas, was ihm gehört. Diese Hingabe und Annahme ist im Prinzip der Sinn einer Ehe. In dem Moment der Eheschließung, die irgendwann mal zustande kommt. Diese völlige Hingabe und Annahme. Hingabe ist ein vollkommen entschiedener Schritt, ihr Lieben. Hingabe bedeutet nicht, ich sage irgendwo ja. In irgendwelchen angemieteten Stall oder sonst irgendwo, wie es heute schon zum Teil sogar üblich ist. Überhaupt nicht das. Hingabe bedeutet, ich stelle meine Interessen unter die Interessen meines Ehepartners. Ich gebe mich ihr hin, ich weihe mich ihr völlig, wie ich bin. Das ist eine Hingabe. Hingabe bedeutet, ich gebe, ich weihe mich hin in völliger Fürsorge und unterstelle mich den Interessen meines Ehepartners. Das ist der Sinn und der Zweck der Hingabe. Und wisst ihr, ihr Lieben, leider ist es so, dass die Welt diese Anschauungen überhaupt nicht mehr versteht. Ist ja logisch. Weil diese Hingabe in der Ehe nie geschieht. Sie heiraten und am besten schon mit einem geregelten Vertrag für alle Zwecke. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie negativ reden, es geht gar nicht darum. Ich möchte nur eins sagen, man hält sich offene Türen vor. Eine Hingabe im göttlichen Sinn. Denkt an sowas gar nicht. Hingabe bedeutet rückhaltslos mich weihen, dem Ehepartner. Ohne Vorbehalt, ohne Hintergedanken, ohne irgendwelchen Verhältnissen, die ich dann ausnutzen kann. Und deswegen ist auch eine Ehe in der Art, wie es hier beschrieben wird, zum Beispiel Vers 14 in Epheser Kapitel 5. Doch auch ihr, ja in jeglicher Liebe seine Frau als sich selbst. Die Frau aber fürchte den Mann. Das sind unverständlich für die Welt. Wie? Die Frau soll den Mann fürchten? Aber hier deutet Paulus das Ganze auf das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde. Die Gemeinde wird von Christus geliebt. Sie wird versorgt. Sie wird umgeben. Sie wird ernährt, sie wird in jeglichen Bereich geschützt. Und wenn die Gemeinde diese Fürsorge verspürt, dann gibt sie sich hin. Und dann ist sie fähig, sich zu unterstellen und zu lieben. Und deswegen versteht es die Welt nicht. Ganz und gar nicht. Annahme bedeutet das Gleiche. Ich nehme sie so an oder ihm, wie Gott sie mir gegeben hat, mit ihren Schwächen und Stärken, und bin bereit, sie als meine Frau hinzunehmen, wie Adam. Sie ist meins, sie gehört mir, sie ist mein Fleisch. Nicht nur ihre Stärken, sondern komplett so mit allem und mit alles, was sie hat und ist. Die Hingabe und Annahme sind eben auch die Kennzeichen im Umgang zwischen Christus und der Gemeinde. Diese Verhältnisse sind vollkommen seitens Christus. Er hat die Gemeinde und somit uns so geliebt, dass er sich hingegeben hat. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels. Und in Philipper 2, Vers 7 heißt es, und erniedrigte sich und nahm Knechtsgestalt an und ward uns Menschen gleich. Wir können uns vorstellen, hier der erhabene, mächtige, große, allmächtige Gott. Und dort unten in der Grube ein gefallener Mensch in seiner Sünde. Und dieser allmächtige Gott, er erniedrigt sich und steigt nach unten zu den Menschen. Wozu, ihr Lieben? Um mit ihm dort in der Grube der Sünde heranzutappen? Nein, um ihn herauszuholen. Um ihn auf die Ebene der Herrlichkeit zu bringen. Ihm von der Sünde zu erlösen. Das war die Hingabe und gleichzeitig die Annahme eines Menschen, wie er ist, um ihm zu erhöhen. Und so steht deine Gemeinde herrlich da. Das heißt in Epheser Kapitel 5, Vers 25, warum tat Christus das? Das heißt, auf dass er sie sich selbst heiligte und gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Auf dass er sie sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Runzel oder Flecken oder das etwas, sondern dass sie heilig und unsträflich sei. Er hat sie zu sich gezogen, in sein Wesen hereingebracht, um mit ihr vereint zu werden. Bedeutet also, ein Christ zu werden, ein Kind Gottes zu werden, nicht einfach irgendwas tun, nicht irgendwas etwas machen oder irgendwas dazu beitragen. Es bedeutet, sich in Jesus Christus bildlich gesprochen zu verlieben, sich hinzugeben, ihn in mein Leben aufnehmen, damit er mich in seine Herrlichkeit einbringen, einfügen kann. Und das ist genau das Bild auf eine Ehe. Hingeben und annehmen, damit diese Verhältnisse in einer Einheit herrlich gemacht werden können. Und wir diese Einheit in der Ehe leben und halten können. Nun zu diesem ersten Punkt vielleicht ein paar praktische Beispiele. Jedem von uns ist bewusst, dass der Feind versuchen wird, uns in der Ehe anzugreifen. Und eines seiner geschickten Methoden ist, uns gegeneinander zu stimmen. Uns gegeneinander zu stimmen, damit in uns eine bittere Wurzel hervorwächst. Ich weiß nicht, inwiefern ihr die Erfahrungen gemacht habt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man etwas merkt, das in der Ehe nicht in Ordnung ist und diesen Gedanken pflegt, entsteht innerlich eine bittere Wurzel. Wenn man diesem Gedanken frönt und dazu sagt, ja stimmt, und die kann das auch noch nicht und das kann sie auch nicht, und jenes, guck mal, andere können das viel besser und überhaupt, was für eine Frau habe ich bekommen. Und dann geht es weiter. Und wenn man diesen Gedanken Raum gibt und pflegt, dann entsteht eine Bitterkeit und ein regelrechter Groll gegen meine Frau. Deswegen mein Rat. Lass es nie zu und pflege nie diese Gedanken. Natürlich ist niemand von uns vollkommen und natürlich wird es Mängel geben, die du entdeckst an deinem Ehepartner. Aber bitte pflege sie nicht. Erlaube nicht, mit dir in Gedanken mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Und dann fährst du vielleicht irgendwo im Auto und grübelst nach und denkst, Mensch, guck mal, und letztes Mal hat sie auch das noch nicht gemacht. Und Mensch, ach, das und jenes. Und dann kommen so viele, fallen dir so viele Dinge ein, wo dein Ehepartner so negativ in deinen Gedanken wahrgenommen wird. Und der Feind reibt sich die Hände und denkt, ja, genau das wollte ich ja erreichen. Genau das. Erlaube diesen Gedanken nie in deinen Sinn Fuß zu fassen. Und noch etwas. Wenn du möchtest, dass dein Verhältnis der Hingabe und Annahme auf Dauer, wie wir es gesehen haben bei Christus, bis zu seinem Wiederkommen, in einem richtigen Verhältnis sein soll, dann nimm dir Zeit für deinen Ehepartner. Nimm dir bitte Zeit für deinen Ehepartner. Ich möchte etwas erzählen von uns. Bedeutet nicht, dass es ein Beispiel für alle ist. Aber wir haben uns bewusst in den letzten vielen Jahren oder einigen Jahren es zur Alltagsregel gemacht, dass wir mal alles stehen und fallen lassen und einfach mal eine Runde spazieren gehen, zu zweit. Und wir versuchen es fast jeden Tag, wenn es möglich ist, zu machen. Es ist genial. Wir tauschen uns gedanklich aus. Wir erzählen einander die Schmerzen. Wir sagen, was ansteht. Wir reden über unsere Kinder. Wir sagen einander das, was sie betrifft. Ja, da steht eine Prüfung vor und sie hat sich beworben. Und jetzt eine Zusage und zweite und dritte. Ja, was machen wir? Wie? Das alles wird in einer ruhigen Art und Weise besprochen. Und zusätzlich tun wir noch etwas Gutes für unsere Gesundheit. Es ist so schön. Man kommt nach Hause so entlastet. Und man versteht sich. Das ist ja das Wichtigste. Wir leben uns sonst so auseinander aus den vielen, vielen Pflichten des Tages, das jeder von uns hat, dass wir uns kaum richtig begrüßen. Und dann schwinden natürlich auch die körperlichen Berührungen. Auch das geht in, wie man sagt, in der Hose und so weiter. Aber nimm dir Zeit, ihr Männer, nimm dir Zeit, nimm deine Frau in der Hand und sag, nimm vielleicht ein paar Sämischke mit und dann geh eine Runde spazieren. Es tut dir und jedem von uns gut. Wunderbar. Punkt 2. Einzigartigkeit oder Exklusivität. Ich denke, jeder von uns versteht und weiß, was Einzigartigkeit bedeutet. Aber was meine ich mit Exklusivität? Was ist Exklusivität? Exklusiv bedeutet eine Alleinstellung. Es bedeutet eine Besonderheit. Es bedeutet eine Ausschließlichkeit. Es ist eine Eigenschaft, die etwas Erlesenes hervorhebt. Und wenn wir den Vers 24 lesen, in 1. Mose 2, dann heißt es, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und sie werden ein Fleisch sein. Im Grunde genommen ist es so, dass die Eltern, Vater und Mutter, die wertvollste Personen sind, die der Mensch hier in dieser Welt grundsätzlich haben kann. Auch wenn es oft viele Menschen anders verstehen und denken, dass wertvolle Dinge Freunde sind oder Besitztümer oder irgendwelche Vergnügungen oder sonstige Dinge. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die wertvollste Personen, die wir haben können, sind die Eltern. Gott hat es so gesetzt und so ist es. Und nun, in einem bestimmten Stadium des Lebens, zu einem bestimmten Zeitpunkt, sagt Gott, verlässt ein Mensch das Wertvollste, um etwas Wertvolleres zu gewinnen. Seine Frau. Darum wird ein Mann, wohlgemerkt, in 1. Mose Mann, im Neuen Testament Mensch. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Ein ganz neuer Typ von Verhältnissen entsteht hier. Ein ganz neuer, besonderer Punkt erscheint im Leben dieser beiden Menschen. Und zwar bedingt seiner Hingabe und Annahme, die er oder sie getan hat, zu einem exklusiven Entscheidung. Es gibt keinen anderen, auch nur annähernd gleichen Zustand der Verhältnisse und gegenseitigen Umgang in dieser Welt, welche in irgendeiner Weise den Verhältnissen zwischen Frau und Mann Konkurrenz bieten könnte. Die Ehe übrigens, die wird geschützt, oder das Verhältnis in der Ehe, das wird geschützt durch den Bund der Ehe. Und in diesem Bund sind die Verhältnisse zwischen Frau und Mann, der gegenseitige Umgang, der Gipfel der Kreativität Gottes. Haben wir ja schon betrachtet. Und jetzt ist es so, dass ein Mensch, ein Mann, verlässt seinen Vater und Mutter, um dieses Wertvolle zu gewinnen, um mit dir eins zu werden, sich zu vereinen. Um dieser exklusiven, außerlesenen Person sich hinzugeben und sie so anzunehmen, wie sie ist. Selbst die Verhältnisse zu den Kindern, zu den Eltern meine ich, die werden zurückgelassen, heißt es hier in der Bibel. Er verlässt Vater und Mutter, um sich diesem exklusiven Mensch, den er liebt, hinzugeben und ihm so anzunehmen, wie er ist. Und wisst ihr, die Verhältnisse zwischen Jesus und der Gemeinde sind genau die gleichen. Wenn wir Matthäus 10, Vers 37 aufschlagen, dann heißt es so: Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der ist nicht mehr mir zugehörend. Wer sich an seinem Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für sich gewinnen. Diese exklusive Person, Jesus Christus, einzigartige, der ich mich völlig hingebe, die alles in allem für mich wird. Und Jesus Christus ist für die Gemeinde das A und O, alles. Dieses auserlesene Wesen, das wir anbieten, dem wir dienen, weil er uns erlöst und errettet hat. Er hat uns aus dieser Grube herausgezogen, aufgehoben. Diese Exklusivität der Ehe zeigt auf diese Exklusivität der Verhältnisse der Gemeinde und Christus. Darum gilt Gottes Design der Ehe als Bild für die Treueverhältnisse zwischen uns. Ich denke, jeder von euch kann sich erinnern, der die Bibel liest, dass Gott sehr oft im Alten Testament über das Volk Israel sprach, dass sie untreu geworden sind, und verglich es mit einem Ehebruch, wenn sie sich Götter machten, außer dem lebendigen Gott. Dann verglich Gott diese Verhältnisse wie ein Ehebruch. Sie haben ihm den Exklusiven verlassen und haben sich andere Götter gemacht. In Jesaja oder Jeremia heißt es, zweierlei Sünde machen sie. Mich, die lebendige Quelle, haben sie verlassen und hauen sich Brunnen, die kein Wasser geben. Und das ist dieses exklusive Objekt. Die Exklusivität der Verhältnisse mit Jesus Christus werden dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er die einzige und die wahre Quelle des Lebens für uns ist. Dass er, Jesus Christus, das größte Liebesobjekt ist, den die Gemeinde hat. Und das ist, stellt dieses Eheverhältnis dar. Mein Ehepartner ist der Auserlesene, diese eine Person, der meine ganze Liebe gilt. Exklusiv. Und jedes Mal, ihr Lieben, wenn ein Kind Gottes sich Freude oder Freunde der Glückseligkeit außerhalb Jesus Christus sucht, an die er sein Herz hängt, ist es vergleichbar mit einem Ehebruch oder einer Untreue. Jakobus 4, Vers 4 heißt es so: Ihr Treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird Gottes Feind sein. Niemals und nichts darf uns als Kinder Gottes oder als Gemeinde mehr erfreuen, mehr beglücken, als er, Jesus Christus. Und wenn wir unser Herz an gewisse Dinge hängen, die außerhalb Christus sind, dann ist es einem untreuen Akt verglichen. Und wir wissen, dass Untreue alles zerstört, alles grundsätzlich zerstört. Und auch hierzu vielleicht ein paar praktische Beispiele. Weißt du, ich habe mir aufgeschrieben, lass es nie zu, dass du je beteuerst, dass du es je bereust, dass du diesen Mensch geheiratet hast. Es kann in unserem Leben vorkommen, dass wenn wir auf unseren Ehepartner schauen, beziehungsweise wenn wir ihm ein bisschen analysieren, dann stellen wir fest, es gibt viele andere Frauen, die viel besser sind wie meine Frau. Die können dieses und jenes und das können sie auch noch. Und wenn ich das ansehe, Mann, dann muss ich ja meine Frau irgendwo da hinten stehen. Aber lass es nie zu, dass du so darüber denkst. Die Frauen betrifft es genauso. Es gibt Männer, die viel besser wie dein Mann arbeiten können. Die sich in der Technik, in ihrem Berufsleben viel, viel besser orientieren können als dein Mann. Aber das soll nicht dich dazu verleiten, es zu bereuen, dass du diesen Mann geheiratet hast. Denke daran, wenn Gott dir die Liebe zu diesem Menschen gegeben hat und du ihm gewählt hast und er eure Wege zusammengeführt hat, dass ihr eine Einheit waren, dann dachte sich Gott etwas dabei. Und er sagt sogar, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Darum betrachte ihn oder sie als das exklusive Objekt, das Gott dir geschenkt hat, an dem er dich erziehen möchte. Und arbeite daran, dass du dein Bestes tust. Und wie ich vorher sagte, nimm dir Zeit, über diese Dinge einfach zu reden. Nicht, wenn du heiß bist und wenn gerade was passiert ist, sondern am nächsten oder übernächsten Tag. Roll es in aller Ruhe und Stille auf und lasst euch nicht vom Feind in die Enge führen und in dieser heißen, bitteren Phase irgendwas anfangen zu schlichten. Ihr werdet es nicht schaffen. Und wenn dann ein scharfes Wort kommt und eine Rückinfo in gleichem Ton, dann geht es einfach weiter. Und man verletzt sich zutiefst. Und bis man wieder diese Annäherung erreicht hat, wie man schon mal war, dauert es unter Umständen Monate. Darum sei sehr, sehr vorsichtig. Denke nie negativ in diesem Sinn, dass Gott dich benachteiligt hat, indem du einen schlechteren Mann oder die Frau einen schlechteren Mann und der Mann eine schlechtere Frau bekommen hat, als es sein könnte. Wenn Gott, wie ich schon sagte, es so geführt hat, dann hat er sich dabei was gedacht. Und meistens ist es so, dass in einer Ehe die Schwächen des anderen mit den Stärken des ersten ausgeglichen werden und umgekehrt. Das, was dem einen schwer fällt, fällt sehr oft dem anderen leicht oder umgekehrt. Und je länger man miteinander lebt, desto mehr lernt man schätzen diese verborgenen Schönheiten in dem Gesamten. Ich denke, aus Zeitgründen gehen wir einfach weiter. Punkt 3. Punkt 3 habe ich benannt: Zusammengehörigkeit oder Kontinuität. Auch hier glaube ich, dass jeder von uns weiß, was Zusammengehörigkeit bedeutet. Aber was bedeutet Kontinuität? Man sagt kontinuierlich, dauerhaft, auf Dauer. Kontinuität bedeutet dauerhafter Zusammenhalt oder dauerhafter Zusammenhang gewisser Dinge oder gleichmäßiger Fortgang von einer bestehenden Sache. Schaut, in Matthäus 19, Vers 5 und 6 heißt es so, von Jesus zitiert, die gleiche Schriftstelle wie auch schon mehrmals gelesen: Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das bedeutet, die Ehe wird geschlossen für ein ganzes Leben zwischen zwei Menschen, die ihr Elternheim verlassen, zwei unterschiedlichste Personen, werden zu einer Einheit und bleiben es auf Dauer bis zum Ende ihrer Tage so, bis es Gott gefällt, euch voneinander zu scheiden. Das ist dieser Gott wohlgefällige Zustand. Die Verbindung der Gemeinde mit Christus ist diesem Eheverhältnis gleich. Christus hat uns mit Gott verbunden, damit unser Verhältnis mit Gott bis zum Ende unserer Tage bzw. bis zu seiner Wiederkunft besteht und nichts in der Lage ist, unseren Umgang mit Christus zu zerbrechen. Ich möchte das aus Römer Kapitel 8 zitieren. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Fährlichkeit oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und dann Vers 37. Aber in dem allen überwinden wir weit um deswillen, der uns geliebt hat. Unterstrichen Vers 37. Diese göttliche Ehe zwischen der Gemeinde und Christus, sie besteht auf dem Prinzip der Liebe, ihr Lieben. Hier heißt es, aber in dem allen überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Diese dauerhafte, Verbindung bis zu der Wiederkunft Christi zwischen Gemeinde und Ehe, sie besteht ausschließlich auf dem Grund der Liebe. Wenn wir aufhören, Christus zu lieben, wird unser Verhältnis sofort scheitern. Da kommen untreue Dinge, wie ich eben im zweiten Punkt gesagt habe, dazwischen und zerstören unsere Verbindung mit Christus. Wenn die Gemeinde versucht, Dinge ins Leben zu rufen oder einzubringen, die nichts taugen, dann ist das Verhältnis zwischen ihr und der Gemeinde gestört. Darum ist diese Kontinuität, diese dauerhafte Verbindung aufgrund der Liebe für die Gemeinde das A und O. Und wie sieht das in der Ehe aus? Ihr Lieben, genauso. Diese kontinuierlich andauernde Liebe, die die Umstände, die den Umgang miteinander regelt, sie besteht auf dem Grund der dauerhaft gepflegten Liebe. Und nicht umsonst redet die Bibel vom Verlassen der ersten Liebe. Was passiert dann? Wir werden kühl und lau und träge und uns interessiert Christus nicht mehr. Und genauso ist es in der Ehe. Wenn die Liebe schwindet, dann interessieren uns alle andere und alles andere. Aber unser Ehepartner nicht. Und ich möchte hier ein paar praktische Beispiele auch weitergeben. Um die Dauerhaftigkeit einer Ehe zu erhalten, was müssen wir dazu machen? Ich denke, jeder von uns muss so einiges dazu beitragen. Darf ich es an einem Beispiel erläutern? Angenommen, dein Mann arbeitet in einem Betrieb, in einem Büro. In diesem Büro arbeiten mehrere Personen, unter Umständen auch zwei, drei Frauen. Täglich kommt er zur Arbeit, täglich sieht er diese Frauen, die geschmückt, gestylt, schön angezogen ins Büro zur Arbeit kommen. Er verbringt mehrere Stunden der Zeit mit diesen Frauen. Unter Umständen kennt er, wie sie denken, wie sie ticken, er kennt ihre Schwächen, Stärken, er weiß, was sie mögen und was sie nicht mögen. Und weil sie attraktiv sind, findet er sie schön. Und dann kommt dieser Mann nach Hause. Und er findet dich vor. Kannst du dir vorstellen, was du dafür tun müsstest, damit du deinen Mann mit deiner Schönheit oder mit deinem Aussehen überzeugen kannst. Mehr als das, was ihm in der Arbeit trifft. Mit deiner Attraktivität. Mensch, das Wort will nicht aus meinem Mund. Verstehst du, was ich meine? Darum kleide dich, mach dich schön, pflege dich nicht für jemand in der Welt. Mach es für deinen Mann. Mach es für ihn. Ich möchte hier auf ein kleines Geheimnis hinweisen, das mir so groß wurde, als ich darüber nachdachte. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so in der Bibel tatsächlich steht. Wenn wir 1. Mose Kapitel 3 betrachten, dort wird geredet davon, dass Gott die Schlange, Eva und Adam bestraft für das, dass sie ungehorsam waren. Okay? Und dann sagt er zur Schlange, was als Strafe für sie gilt, und dann wendet er sich an die Frau. Habt ihr schon mal darüber gelesen oder zumindest Acht gegeben? Ja, ist das so. Und zur Frau sprach er, Vers 16, 1. Mose 3, Vers 16. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Schmerz schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Und jetzt kommt das. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Und er soll dein Herr sein. Obwohl die Frau es weiß und mitunter schon erfahren hat, dass es Schmerzen sind, wenn sie ein Kind zur Welt bringt, ist es immer noch so, dass ihr Verlangen nach ihrem Mann ist. Stellt euch vor, das ist sogar als Strafe in die Frau hineingelegt worden. Der Mann hat seine Strafe anderswo bekommen. Aber wisst ihr, was vom Manne heißt? Vom Mann heißt das in der Bergpredigt von Jesu: Wenn ein Mann eine Frau ansieht, um ihrer zu begehren, hat er schon in seinem Herzen gesündigt. Worin besteht das Geheimnis? Das Geheimnis besteht darin, dass die Frau es in sich drin hat, von Gott reingelegt, ein Begehren nach dem Manne zu haben. Der Mann aber begehrt nach jemandem, der ihm gefällt. Nach einem Objekt, der ihn überzeugt. Und liebe Frau, wenn du willst, dass du ihn überzeugt, dann musst du etwas dafür tun, dass er dich begehrt. Dass er nach dir Verlangen hat. Und dass, wenn er diese Frau im Büro sieht, denkt sich: Mensch, meine Frau, die ist 10-mal weiter und besser wie diese. Und da bist du gefragt. Verstehen wir? Hier verbergen sich Geheimnisse, die Gott uns offenbart. Und trotzdem ist es in unsere Hand gelegt, wie wir das machen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt: Mache es, zieh dich an, kleide es, mach es für deinen Mann. Natürlich wird es ihm nicht gefallen, wenn er nach Hause kommt von der Arbeit und du bist da vielleicht im, keine Ahnung, in irgendwelchen Trikot oder sonst was, wie du morgens aufgestanden hast, die Haare hier zusammengefügt und fertig. Das wird kein guter Zustand sein. Und ich kann überzeugt sagen, dein Mann wird dich in diesem Zustand nicht begehren. Aber wenn du dafür etwas tust, dann wird das wohl anders aussehen. Und Punkt 4. Punkt 4 bedeutet oder heißt volle Vereinigung. Volle Vereinigung. Matthäus Kapitel 19, Vers 5 und 6 heißt so: Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass diese beide ein Leib und eine Seele sind. Diese Verbindung, sie stellt eine vollständige Vereinigung zweier Menschen in verschiedenen Bereichen des Lebens dar. In geistiger Verbundenheit, in physischer Verbundenheit und in emotionalem Bereich des Lebens. Wenn wir über die Verbindung der Gemeinde und Christus sprechen, dann können wir es bestätigen, dass jeder von uns, der sich bekehrt hat und aufrichtig Buße getan hat, er hat geschmeckt die Liebe, die Zuneigung, die Fürsorge Gottes in seinem Leben. Er ist Christus zugetan worden. Und zwar in vollster Vereinigung. Er ist mit Christus vereint worden und Gott zog in sein Herz durch Jesus Christus ein. Er ist nun ein Kind Gottes verbunden mit Gott. Jedes Kind Gottes persönlich schmeckt auch die Süßigkeit der Liebe Gottes. Es schmeckt, wie Christus ist, wie Gott ist, indem er sein Leben ihm zur Verfügung gestellt hat, aber dafür genießt er eine Rückinfo von Gott, die ihm durchs Leben hilft zu gehen. Und darum ist ein Kind Gottes bemüht, emotional begierig nach Christus zu sein und zu suchen, was sein ist. Wir lesen in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 3 so. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 3. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch als die jetzt geborenen Kindlein, auf dass ihr durch dieselbe zunehmt, so ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Wir schmecken es, wir verstehen es, dass dieser Umgang freundlich, liebevoll und köstlich für uns ist. Weil wir mit Christus vereint sind, völlig vereint. Wir sind eins mit dem Haupt. Wie die Gemeinde eins ist mit dem Haupt, unzertrennlich. Und nur so bekommt sie die notwendigen Impulse als Körper, um handlungsfähig zu sein. Und genau das braucht eine Ehe. Vollste Vereinigung. Dass diese gegenseitigen Impulse bemerkbar sind. Dass ich es verstehen, begreifen kann, wenn meiner Frau etwas nicht gefällt, ohne dass sie schimpfen muss oder sich beklagen muss. Vollste Vereinigung. Die Gemeinde mit Christus und Frau mit Mann. Diese göttlichen Geheimnisse der Ehe, die bestehen darin, dass wir mit Christus als Gemeinde vereint sind. Und in der Ehe besteht es darin, dass Frau mit Mann verbunden, miteinander verzahnt sind. Wie Christus, er war nicht zur Hälfte Mensch und zur Hälfte Gott. Er war Gott und Mensch gleichzeitig. Und so ist es in einer Ehe. Die vollste Vereinigung bringt es dazu, dass wir eins sind, dass wir unsere Gedanken, dass wir unsere Emotionen, unsere geistige und körperliche Emotionen spüren, verstehen, begreifen voneinander. Und das geschieht nur auf den vorhergesehenen Schritten in unserem Leben. Und wisst ihr, Lieben, enden möchte ich mit diesem praktischen Beispiel, dass wir einander viel, viel mehr Zeit schenken müssen. Schenke deine Frau Zeit. Es müssen nicht unbedingt teure Blumen sein oder sonst was, sondern setz dich einfach hin, ruf sie zu dir, lass sie dich auf deinen Schoß oder neben dir setzen und rede mit ihr. Zeig ihr, dass sie dir alles bedeutet, exklusiv für dich gemacht ist. Das sind diese gesunden Verhältnisse. Aber weißt du, so wie der Feind versucht, die Gemeinde auf dem Weg zur Ewigkeit zu stören, in diese Verhältnisse, in diesen gegenseitigen Umgang einzugreifen, um sie zu zerreißen. So wird der Teufel es versuchen zwischen uns. Die Ehe ist ein Objekt, eine gesunde Ehe wohlgemerkt, im christlichen, im geistlichen Sinn, ist ein Objekt, das ihm ein Dorn im Auge ist. Und was würde er gern und besser haben wollen, als sie zerstört zu haben? Deswegen wird er dir keine Zeit dafür gewähren. Deswegen wirst du so viele Aufgaben haben, so vieles zu tun, dass du dir keine Zeit für deine Frau oder für deinen Mann nehmen wirst können. Wir müssen daran arbeiten. Es wird uns nicht einfach so in den Schoß gelegt. Und wisst ihr, ich bin überhaupt kein Freund davon, wenn mir jemand erzählt, ja, wir sind im Sommer für 2 Wochen in den Urlaub geflogen. Für mich bedeutet Urlaub körperliche Erholung. Aber ich bin noch nie nach dem Urlaub meiner Frau ein paar Schritte näher gekommen durch den Urlaub. Näher gekommen bin ich ihr zu dem Zeitpunkt, wo ich mir für sie Zeit genommen habe. Wo ich mit ihr zusammen gebetet habe, wo ich gewisse Dinge durchgesprochen habe und in Bezug auf die Kinder, in Bezug auf das, was ansteht, in Bezug auf die Reisen, in Bezug auf Predigten, mein Leid ihr erzählt habe und sie mir. Dieser Austausch, der bringt uns jedes Mal viele, viele, viele Schritte näher. Aber nicht ein Urlaub oder sonst was. Versteht mich richtig, ich mache den Urlaub nicht platt hier. Macht, was ihr wollt. Ich wollte nur das in diesem Thema, in diesem Zusammenhang so einbringen. Wisst ihr, wenn wir das ist ja auch im Verhältnis zu Christus so, wenn wir uns keine Zeit als Gemeinde dazu nehmen, ihm in unsere Mitte einzuladen, mit ihm zu kommunizieren, ihm den Vorrang lassen, wenn wir da an der Kanzel vorne stehen und ihm sprechen lassen, dann geschieht es, das wirst du. Und darum ist es wichtig, dass wir uns in dieser Verbindung dauerhaft anstrengen. Unseres Menschliches tun, was möglich ist. Und wisst ihr, wenn schon die Verbindung zu Christus durch Zeitmangel gestört werden kann, dann kann es genauso in der Ehe zur Zerstörung kommen, wenn wir uns keine Zeit füreinander nehmen. Jemand sagte so, ein weiser Mensch wurde gefragt, was in dieser Welt fasziniert und überrascht dich am meisten? Wurde ein weiser Mensch gefragt. Er dachte kurz nach und antwortete, der Mensch. Der Mensch? Wie der Mensch? Ja, der Mensch. Zuerst opfert er seine Gesundheit, um Geld zu verdienen. Dann gibt er das Geld aus, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Dabei macht er sich solche Sorgen für die Zukunft, dass er völlig aus den Augen seine Gegenwart verliert und seine Gegenwart nie genießen kann. Infolgedessen lebt er nicht in der Gegenwart, aber auch nicht in der Zukunft. Er lebt, als würde er niemals sterben. Und wenn er stirbt, bedauert er es, dass er nie richtig gelebt hat. Es ist so, als ob ich allen darin sagen möchte, dass das Leben uns so schnell verlässt, als wäre es dem Leben überhaupt nicht interessant mit uns. Freunde, lasst uns heute leben, weil gestern vorbei ist und morgen vielleicht nie kommen wird. Ihr sollt wissen, dass der heutige Tag der allerbeste Tag in unserem Leben ist. Ich möchte es nochmal alles zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass Gott es uns zeigen möchte, dass die Ehe und die Verhältnisse, der gegenseitige Umgang in der Ehe ein Geheimnis ist. Wir haben einige Geheimnisse gesehen, dass Christus gekommen in die Welt ein Geheimnis ist, dass er lebt in uns ein Geheimnis ist, dass die Heiden, wir selig werden, ein Geheimnis ist. Und in diese Reihe stellt Paulus das Geheimnis der Ehe und er sagt, das Geheimnis ist groß, weil unsere Ehe verglichen wird mit dem Verhältnis zwischen Gemeinde und Christus. Und dann haben wir auf diese vier Punkte geguckt, wie das zustande kommen kann. Und zwar Punkt 1. Unsere Hingabe und Annahme, wo wir uns hingeben und den Ehepartner so annehmen, wie er ist. Zweitens haben wir betrachtet die Einzigartigkeit oder die Exklusivität meines Ehepartners. Drittens haben wir gesehen die Zusammengehörigkeit, die kontinuierlich dauerhafte Zusammenhalt in der Ehe. Als Kontinuität. Und das vierte haben wir gesehen, die volle Vereinigung, die es erst ermöglicht, ein dauerhaftes Leben führen zu können, wie die Gemeinde zu Christus es hat. Ich wünschte, dass Gott uns dazu die Gnade gibt, diesem in unserem Leben Folge zu leisten. Gott segne uns. Amen.